Let's talk about die Titelslide ist noch nicht eingeblendet, oder? Yes, oh, Rettung. Let's talk about Sex oder Sexualität. Was für ein Thema, oder? Ich sehe schon, wie sich manche versuchen, am Sitzplatz zu verkriechen. Nur kein Augenkontakt bei diesem Thema. Manche denken sich oder werden gerade erinnert an ihr Aufklärungserlebnis mit den Eltern oder beim Schularzt, keine Ahnung, aber keine Sorge. Meine Absicht ist nicht, dass es peinlich wird. Meine Absicht ist nicht, irgendjemanden zu beschämen. Aber meine Absicht ist trotzdem, darüber zu reden, weil ich glaube, dass Gott eigentlich überhaupt keinen Stress mit dem Thema hat und dass er da auch nicht zurückhaltend ist bei diesem Thema. Ich glaube sogar, dass Gott wirklich etwas zum Thema Sex zu sagen hat. Ja, wer, wenn nicht er, der das erfunden hat? Ah, so eine Stille im Raum. Gott hat was zu sagen. Er hat deine Sexualität erschaffen. Er hat dich so gemacht. Er hat es gut gemacht und sich auch gut für dich und für mich gedacht. Deine Sexualität ist ein Teil von dir, der dein persönliches Leben, deine Freundschaften, aber auch deine Gottesbeziehung beeinflusst. Es ist nicht ein Bereich, den du so ausklammern kannst, so ein unter Anführungszeichen körperlicher Teil von dir, den wir so ganz postmodern, wie wir heute sagen, den wir so wegklammern oder ausklammern könnten. Da ist meine Sexualität, da ist meine Kleingruppe, meine Gottesbeziehung, da ist mein Leben in meiner Familie. Und diesen Teil, den habe ich so abgeschottet, so links neben mir. Es ist Teil von dir. Du kannst es nicht ausklammern. Es beeinflusst dein Leben. Es nimmt Einfluss auf deine Freundschaften und es hat doch Einfluss auf deine Gottesbeziehung. Und es ist so wichtig, dass wir uns da ganzheitlich sehen und das auch Ja zu dem sagen dürfen, dass Gott uns so gemacht hat. Und vor allem, dass er was darüber zu sagen hat und dass auch wir darüber reden dürfen und das nicht ausklammern. Und meine Frage eigentlich zu Beginn gleich vorab ist, jetzt unabhängig von dem, was noch kommt an Bibelstellen und an Argumenten, ne, über Sexualität, meine Frage an dich ist, ob du es in diesem Bereich deines Lebens, weil dein Leben besteht aus mehr Bereichen, Nona, aber ob du bereit bist, dass der Heilige Geist in diesem Bereich deines Lebens auch zu dir reden darf. Weil es gibt wahrscheinlich wenig Bereiche, wo wir so gut sind, seine Stimme auszuklammern, oder? Wo wir so gut sind, sie zu verdrängen, weil eben auch enorme Kräfte in uns wirken und weil auch die Zeit, in der wir leben, die Kultur, die Welt, in der wir leben, sehr laut schreit mit diesem Thema, oder? Sex sells. Kennt ihr den Spruch, oder? Es verkauft sich gut und die ganze Welt redet darüber, die Werbung redet darüber, das Internet redet darüber. Es ist fast unausweichlich. Meine Frage ist, warum sollen wir nicht darüber reden, aber eben anders darüber reden? Und da glaube ich eben, dass Gott alles andere als eine Scham hat und vor allem, dass er Gutes für jeden Einzelnen von uns hier vorbereitet hat. Wo liegt jetzt aber eben diese Herausforderung für uns alle? Sie liegt eben darin, dass alles nach Sex schreit. Ich weiß noch so gut vor, ist mittlerweile einige Jahre her, mehr als 10 Jahre mittlerweile sogar, wo Esther und ich auf die Bibelschule nach Norwegen sind. Das Erste, was mir als Mann aufgefallen ist, ist, dass die Werbung dort anders war. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob es sich nicht auch verändert hat, aber dort ist eine andere Regelung, was Werbung, was Plakatwerbung betrifft. Das ist nicht so wie in Österreich oder anderen Ländern, wo man viel mehr nackte Haut sieht und viel mehr Andeutung sieht, aber es macht was mit dir und mit mir in dem Umfeld, in dem Kontext, in dem wir leben. Alles schreit nach Sex und die Frage ist, ob Gott in dem Ganzen scheinbar unsere Spaßbremse ist. Glaubt ihr das? Ich glaube nicht, dass Gott eine Spaßbremse ist im Bereich von Sexualität. Im Gegenteil, Ich glaube, dass er als der Erfinder von Sexualität, als der Erfinder von Sex, den besten Plan überhaupt hat für jeden Einzelnen von uns. Und das wiederum im Rahmen von Ehe. Und da werden wir dann gleich auch noch mehr darüber hören. Haben wir also einen verklemmten Gott, der uns rein der Fortpflanzung wegen als sexuelle Wesen erschaffen hat? Oder ist da mehr? Ich glaube, da ist mehr. Er hat das Original, er hat das Beste für dich, ob jetzt in der Ehe, ob jetzt als Single in einer Wartezeit oder vielleicht sogar, das gab es auch schon in der Vergangenheit und gibt es auch noch heute, als Single auf Lebenszeit. Schwieriger Gedanke, oder? Herausfordernder Gedanke. Jetzt machen wir kurz einen Blick in die Geschichte, weil es ist ja auch interessant, wie sich das Thema in der Geschichte entwickelt hat. Und da sehen wir, dass manch Kritik nicht zu Unrecht geäußert worden ist. So war es, dass schon sehr früh das hebräische Denken, was immer, den Menschen als Ganzes gesehen hat. Man hat den Menschen nicht auseinander dividiert, sondern man hat ihn als Ganzes gesehen, als Körper, Geist und Seele. Aber sehr früh begann es bereits in der nächsten Generation nach den Aposteln bei den Kirchenvätern, dass auch das Denken der damaligen Zeit, das griechische Denken, vor allem auch beeinflusst durch Philosophie der damaligen Zeit und auch durch Gnostik oder Gnostizismus, aufströmende Irrlehren der damaligen Zeit, da wurde immer mehr auseinanderdividiert. Da ist Körper als ein Teil, da ist aber auch Geist. Geist ist gut, Körper ist eher schwierig, ist eher ja sogar schlecht oder negativ behaftet. Und das hat sich so weitergezogen, dass es so weit kam, dass in der Ostkirche, das seht ihr auch das Bild, oder ein Bild, das das andeutet, wo eben der gelehrte Origenes so sehr verzweifelt war über seine sexuellen Begierden, dass er sich kastrieren ließ. Au. Das ist ziemlich drastisch, oder? Ziemlich drastische Maßnahme. In der Westkirche wiederum entwickelte der Augustinus so eine Abneigung gegenüber seiner Sexualität, weil er, bevor er zu Jesus kam, ein ziemlich wildes und ausschweifendes Leben geführt hat. Und das hat seine Aussagen, seine Prägung und auch die Prägung, die er weitergegeben hat, geformt. Die Antwort der mittelalterlichen Kirche war dann das Zölibat. Ja? Als ein Weg zu sagen, dass Sex eigentlich nur der Fortpflanzung wegen, dass es nur deshalb den Sex gibt, und dass aber der wirklich geistliche Mensch, der wirklich fromme Mensch, der verzichtet darauf und schlägt eben diesen Weg ein des Zölibats. Auch da wissen wir, das hat beides positive Seiten, bei denen, wo wirklich auch eine Gnade dafür da ist, ein Zölibat zu leben, kann aber auch negative Seiten haben. Hat auf jeden Fall dazu geführt, dass eben auch in der Kirchengeschichte da herausfordernde Spuren wieder zu finden sind. Es geht weiter. Die Pietisten, das ist so um das Jahr 1690 bis 1740 herum, also die Anfänge des Pietismus, das sind übrigens auch Vorläufer von den späteren Erweckungsbewegungen, wo auch wir als Wunderwerk, Freie Christengemeinde, Pfingstgemeinde eine Verbundenheit haben. Bei denen war es dann so, dass es so parallel lief. Da war Sexualitätsbejahendes und auf der anderen Seite aber auch ja, skeptisches, konservatives, leibfeindliches. Das Motto, das auf jeden Fall drüber stand, war: ein anständiger Christ, der redet nicht über Sex. Ja. So, gleich haben wir's. Während der Zeit der Aufklärung dann, also wieder ein bisschen nach vorne spulen, konnte sich die Morallehre der Kirche noch halten. Das sollte sich aber dann mit spätestens der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ändern. Die für manche, nicht für alle von uns, aber für manche bekannten 68er Jahre, wo beflügelt durch die sexuelle Revolution eine Kehrtwende eintrat. Das Ganze war auch beflügelt durch den Wohlstand, der immer mehr wurde, durch Innovation, Geburtenregelung und so weiter, freizügige Werte. Die sexuelle Revolution wurde aber auch losgetreten, oder teilweise auch losgetreten als Protest gegen das, was in der Geschichte auch der Kirche im Umgang mit Sexualität gesagt oder gelebt worden ist. Und so stehen wir hier, 2022, wir haben den Februar, wir stehen mit zwei miteinander konkurrierenden Wertesystemen, wo auf der einen Seite ein scheinbar getrübtes Bild ist über Sexualität quer durch die Geschichte, wo wir dann gleich sehen werden, dass dem nicht ganz so ist. Und auf der anderen Seite sehen wir eine enorme Freizügigkeit, ausgelöst durch die sexuelle Revolution und auch große Versprechen, die gemacht werden in dieser Freizügigkeit. Und meine Frage ist, meine kritische Frage ist, hält sie all diese Versprechen? Also das, was die sexuelle Revolution losgetreten hat, vor mittlerweile eigentlich mehr als 50 Jahren, hält sie diese Versprechen auch, die sie gemacht hat? Möchte wirklich der Großteil der Frauen in wilder Ehe leben? Hat nicht die MeToo-Bewegung, ich glaube, den meisten von uns sagt dieser Begriff was, hat nicht die MeToo-Bewegung deutlich gemacht, dass eigentlich Frauen mehr denn je auch dagegen ankämpfen müssen, dass sie nicht als Sexobjekte betrachtet werden? Fördert Pornografie die Sexualität in Beziehungen wirklich? Oder ist es nicht eher etwas, was auf nicht nur lange Sicht, sondern auf kurze Sicht zerstörerisch wirkt auf wahre Intimität? Also man kann das und darf das sehr wohl sehr kritisch auch hinterfragen, was hier passiert ist. Aber gehen wir doch zurück zur Kirche, oder? Entspricht dieses ein bisschen deprimierende Bild, das ich uns gezeichnet habe vorher, entspricht das der biblischen Lehre über die menschliche Sexualität? Ein lautes Nein. Nein! Gott und sein Wort feiert die menschliche Sexualität im Rahmen der Ehe. Ich weiß, gerade dieser letzte Teil ist ein Teil, wo man schon fast aufpassen muss, wo man schon fast ein bisschen sehr verstaubt oder sehr altmodisch klingt. Aber nein, Gott feiert Sexualität im Rahmen der Ehe, weil es der beste Ort ist und weil es auch ein Geschenk an uns ist. Gott hat das Beste und der gesündeste, der sicherste Rahmen, aber auch der Rahmen, wo die größtmögliche Einheit erzielt werden kann, ist der Rahmen der Ehe. Und mir gefällt da so das Bild vom Ofen. Habt ihr ja auch gleich ein Bild eingeblendet. Stell dir vor, du kommst nach Hause, du hast da einen Ofen, wo du Feuer machen könntest, aber du entscheidest dich, ich mache Feuer mitten im Wohnzimmer. Also ein Bild für Sexualität. Und wenn du dieses Feuer zündest, dann wirst du es zwar wärmer und angenehmer im Wohnzimmer haben, aber du wirst sehr schnell auch ein verbranntes Wohnzimmer und ein ganz verbranntes Haus haben. Wenn du dieses Feuer aber in diesen Ofen hineingibst, in diesen Rahmen, der für manche ein scheinbares Korsett ist, aber aus Gottes Sicht der Rahmen, wo Sexualität sich wirklich entfalten und wirklich gedeihen kann, ja dann gibt dieser Ofen dem ganzen Haus eine angenehme Wärme, sogar der ganzen Familie, und richtet nicht den Schaden an, der sonst eigentlich entstehen könnte, wenn eben Feuer einfach so gezündet wird und losgelassen wird. Ich habe es dann Zitat eingeblendet von Joel White, der sagt, eine biblisch begründete Sexualethik ist keine schlechte Nachricht darüber, was Gott uns vorenthalten will. Das ist immer die Angst, die natürlich auch ja, noch mehr angetrieben wird von der Zeit, in der wir leben, sondern es ist eine gute Nachricht darüber, wie schön das Leben sein kann, wenn man Gottes Design für das intime Miteinander entdeckt. Ehe ist der Rahmen, wo du die größtmögliche Sicherheit und auch die größtmögliche Einheit erleben kannst in deiner Sexualität. Das heißt aber nicht, dass nur weil du verheiratet bist, dass du automatisch den besten Sex der Welt hast. So, ich trete vor den Traualtar, tada, wir sind verheiratet und jetzt ist alles easy. Nein, du darfst mit deinem Partner, deiner Partnerin in einem Prozess sein, in einem Wachstumsprozess sein, und da ist Kommunikation der Schlüssel schlechthin, um in deiner Sexualität auch als schon gewordenes Ehepaar heranzureifen. Also sei nicht illusioniert, dass nur weil du heiratest oder vielleicht auch schnell heiratest, damit du jetzt endlich christlich-biblisch gemäß Sex in der Ehe haben kannst, dass dann alles automatisch so, so easy cheesy ist und so super duper funktioniert. Aber das Coole ist, du hast das ganze Leben vor dir mit deinem Partner, deiner Partnerin, um einander kennenzulernen und um besser zu werden. Also redet darüber, gerade wenn ihr vielleicht herausgefordert seid, entweder als frisch verheiratetes Ehepaar oder vielleicht sogar auch schon als langjährigeres Ehepaar. Machen wir einen Blick in die Bibel. 1. Mose 1, 31, hier haben wir Gottes allüberragende Aussage. Und er sagt, Gott sah alles an. Also der Mensch war auch nackt. Was er gemacht hatte. Und er sagte, hey Mensch, auch zu dir, es war alles sehr, sehr gut. Adam und Eva, sie waren nackt. Sie schämten sich nicht. Und diese Begegnung von Adam und Eva, das hat eigentlich etwas wie von einer Hochzeit, wie von einem Ablauf einer Hochzeit. Gott führt die Braut zu ihrem Bräutigam und er staunt nicht schlecht, dass endlich, und das ist sein öffentliches Bekenntnis zur Frau, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Das ist wie so, Gott bringt die Braut dem Adam und er ist so, boah, er macht so ein Bekenntnis vor Gott. Das ist sie, die Tiere um mich herum, das war schön, die zu benennen, aber da hat was gefehlt nach wie vor in meinem Leben. Und dann bringt Gott ihm die Eva. Und dann wird es heiß. Es ist jetzt nicht so offensichtlich ausgeschrieben im Schöpfungsbericht, aber was dann folgt, ist eigentlich, dass der Bund geschlechtlich vollzogen wird. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter. Ihr kennt das alle, die Bibelstelle. Die zitiert die wird auch später noch zitiert, nicht nur in 1. Mose. Verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Was ist damit gemeint? Eben, dass sie miteinander geschlafen haben. Und auch da wieder finde ich spannend, was Joel White sagt. Er sagt, die Liebe, die hier passiert zwischen Mann und Frau, wird hier allein ihrer innenwohnenden Schönheit und des Genusses wegen zelebriert. Der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voneinander. Das ist der Blueprint Gottes, den er uns gemacht hat. Vielleicht hatte ich das jetzt noch nicht so überzeugt, dass bei Gott dieses Thema wirklich kein Tabuthema ist. Dann möchte ich mit dir ins Hohelied springen. Oh, hat irgendjemand von euch schon mal das Hohelied durchgelesen? Ist es vielleicht nicht so wie die Psalmen, die manche von uns jeden Tag lesen, ne? Aber ist übrigens auch etwas, was deiner Ehe gut tun kann oder deiner Gedichtschreibung gut tun kann, wenn du Inspiration suchst, um deiner Frau oder deinem Mann ein erotisches Gedicht zu schreiben, weil es ist ein erotisches Gedicht. Ich sag's, wie es ist. Und ich habe ein paar Zeilen mitgebracht und ihr lest schon, oh nein. Kann ich das überhaupt vorlesen? Eigentlich dachte ich mir, ich hole jemanden auf die Bühne, der es vorliest. Nein, Spaß. Hohelied 7, 7 bis 9. Das Gespräch zwischen Salomo oder dem Dichter und seiner Geliebten. Ach, das ist, also, falls dir kalt war im Raum, spätestens jetzt steigt die Temperatur hier im Raum. Wie schön bist du, wie angenehm, o liebevoller Wonne. Ich meine, das Deutsch, da würden wir vielleicht ein bisschen anders formulieren, gell? Dein Wuchs gleicht einer Palme, deine Brüste den Trauben. Oh, spätestens hier müssten wir schon zensieren. Ich dachte, die Palme will ich besteigen, will greifen nach ihren Rispen. Ich habe gesagt, das ist, also wenn du deiner Partnerin ein Gedicht schreiben willst, das ist echt inspirierend, ja? Vielleicht musst du deine eigenen Worte reinlegen. Ja, will greifen nach ihren Rispen, deine Brüste sollen für mich sein, wie die Trauben vom Wein, dein Atemgeruch wie Apfelduft. Also nicht jeder von uns wäre so poetisch, würde man vielleicht anders sagen. Ganz ehrlich, geht es hier nur um Fortpflanzung. Da ist pure Erotik drinnen im Hohelied. Und ich glaube, das gibt uns ein Bild dafür, wie sehr die Bibel eigentlich auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Ist es nicht cool, dass wir das Hohelied in unserer Bibel drinnen haben und dass es sogar inspirierend sein kann für deine Sexualität in deiner Ehe? Also ich finde, dass wir echt keinen brüden, langweiligen Gott haben. Und ich finde das so lustig, weil wenn ihr da ein bisschen weiterlest, das könnt ihr dann zu Hause machen, dann findet ihr noch die witzigsten Ausdrücke, um da die Geliebte zu beschreiben. Und ich habe da ein Bild mitgebracht, wo jemand mal versucht hat zu skizzieren, wie denn wirklich diese Sulamit, die Geliebte von Salomo, ausgesehen haben muss. Also jetzt auf dem Bild ist sie da nicht so die hübscheste, oder? Dein Hals ist wie der Elfenbeinturm. Deine Nase ist wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus schaut. Aber dann haltet euch fest, deine Brüste sind wie zwei Gazellen, deswegen die zwei Gazellen da oben. Oh dear. Wie gesagt, lasst euch inspirieren, aber vielleicht legt ihr eigene Worte dann hinein. Ich weiß nicht, ob deine Frau, dein Mann das so cool findet, wenn du sagst, dass sie einen Hals hat wie ein Elfenbeinturm. Das ist vielleicht heute nicht mehr, hört sich nicht mehr so romantisch an. Aber die Bibel feiert die Sexualität, ja, die menschliche im Rahmen der Ehe. Jetzt gehen wir weiter. Warum lohnt es sich zu warten? Warum lohnt sich Sex innerhalb der Ehe? Ich möchte euch da zwei, drei Gründe mitbringen, um dann auch in den letzten Teil von der Predigt hineinzugehen. Das erste, sie ist der sicherste Ort, um eine gesunde Bindung aufzubauen. Tatsächlich ist es so, dass wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin intim wirst, dass da Hormone ausgeschüttet werden. Ich bin kein Arzt, du kannst es gerne im Detail nachlesen. Da gibt es so Hormone bei der Frau wie Oxytocin, beim Mann Vasopressin und noch so allerlei drumherum, das passiert, das in deinem Körper passiert und das eine Bindung auslöst, das auch eine starke Erinnerung auslöst. Das ist wie ein Klebstoff, da wird Einheit auch wirklich gebaut. Dein Körper baut Einheit, wenn du mit jemandem Sex hast. Da passiert was. Es ist nicht einfach nur was Körperliches, in deinem ganzen Sein passiert was. Deshalb ist es auch so wichtig für eine bestehende Ehe, regelmäßig Sex zu haben. Amen. Oh dear, die Begeisterung. Deshalb ist es auch so wichtig, in einer bestehenden Ehe regelmäßig Sex zu haben. Du füllst dann zwischen den Zeilen aus, was das für dich heißt. Ja, ich will da niemanden überfordern im Raum, schon gar nicht irgendeinen biblischen Standard aufstellen, jeden Tag oder mehrmals am Tag. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass tatsächlich da was passiert in der Bindung, im Zusammensein mit deinem Partner, deiner Partnerin und dass das gesund ist, dass das wichtig ist und dass es deshalb auch so wichtig ist, dorthin zu schauen. Und jetzt spreche ich wieder kurz alle Singles, Ohren zuhalten oder ihr schafft es schon hoffentlich, sonst ja. Ich spreche mal kurz zu den Ehepaaren. Wenn ihr da Herausforderungen habt, längere Pausen habt, bitte redet darüber. Bitte schaut nicht weg, flüchtet euch nicht in Selbstbefriedigung oder in Pornografie, redet darüber. Es ist so wichtig, es ist wirklich wichtig, diesem Thema einen Namen zu geben und darüber zu reden. Und das ist am Anfang eine große Überwindung. Auch Esther und ich hatten da unsere Phasen. Da gibt es auch ganz natürliche Phasen, wo man herausgefordert ist, wie zum Beispiel, dass man Kinder bekommt. Das hätte ich mir nie gedacht, aber das verändert was. Es läuft nicht alles eins zu eins so weiter. Also es kann dann schon so weiterlaufen, aber es sind enorme Anpassungen, durch die man auch mal durch muss. Und dann kann es mal eine Phase geben, wo mal länger Pause ist. Aber dann ist es so wichtig zu reden. Und das möchte ich dir mitgeben. Rede darüber, flüchte dich nicht in Selbstbefriedigung oder in Pornografie. Das ist ein Riesenthema. Das wäre eine Predigt für sich. Es gibt auch einen ganz besonderen Dienst, den auch jemand aus dem Wunderwerk, der Phil Pöschl, leitet, Safer Surfing oder Love is More, wo es um dieses Thema geht, noch viel ausführlicher um dieses Thema geht. Wenn du da abhängig bist und auch das deine Ehe eigentlich belastet, bitte stell dich dem. So, das war ein kurzer Exkurs. Jetzt muss ich wieder schauen, dass ich einfädle. Genau, mein letzter Punkt war, regelmäßiger Sex fördert deine Ehe. Ich komme gleich zu den Singles oder werdenden Ehepaaren. Das Spannende ist, die Wissenschaft unterstreicht, was eben Paulus schon gesagt hat. 1. Korinther 7,5. Verweigert euch einander nicht, höchstens für eine begrenzte Zeit und im gegenseitigen Einverständnis, wenn ihr für das Gebet frei sein wollt. Also hier irgendwie der einzige Grund, mal eine Pause einzulegen. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht enthalten könnt. Das mag übrigens nicht gleich der Seitensprung sein. Weil wir wissen, das hat uns Jesus schon gesagt, dass viel in den Gedanken passiert. Und deshalb diese Ebene von auch Pornografie ist echt eine herausfordernde Ebene. So, die Kehrseite, jetzt lassen wir mal die Ehepaare auf der Seite. Ja. Die Kehrseite von dieser Bindung, die passiert, ist, dass du bereits bei deiner ersten sexuellen Erfahrung, also sprich One Night Stand, whatever, dass da bereits Bindung entsteht. Es entsteht eine Bindung, eine starke Erinnerung. Und das nimmst du eins zu eins mit in entweder deine zukünftigen Beziehungen oder wenn es dann soweit ist, du nimmst es dann mit in deine zukünftige Ehe. Du nimmst Erinnerungen und Bindungen mit Personen, mit denen du sexuelle Erfahrungen hattest, nimmst du mit. Ja? Das sagt dir sogar die Wissenschaft. Die Frage ist, wie viel möchtest du da mitnehmen? Und die Frage ist, wie überfüllt möchtest du, dass dein zukünftiges Ehebett mal sein wird? Jetzt rede ich gerade zu denen vielleicht, die noch nicht so viel Erfahrungen gemacht haben und ich weiß, dass ziemlich viele schon Erfahrungen gemacht haben, weil das einfach Umfragen und die Statistiken sagen. Deshalb auch die Frage, wie viel möchtest du mitnehmen? Im besten Falle bewahrst du dich auf. Aber das ist eine Challenge, weil vergleichen, also im Bett, und verglichen werden ist unausweichlich. Und du wirst es in irgendeiner Form aufarbeiten müssen. Die gute Nachricht ist, Jesus kann dir dabei helfen und will dir dabei helfen. Und trotzdem ist ein Argument dafür, zu warten und im Rahmen der Ehe diese unglaublich schöne Bindung aufzubauen und zu erleben. Also nochmal die Frage, möchtest du mit jemandem so eine starke Bindung aufbauen, auch wenn das gar nicht der Plan ist eigentlich, denkst du, ich möchte gar nicht heiraten. Du wirst es mitnehmen, du wirst es trotzdem mitnehmen. Ja. Zweites Argument, ich muss schon langsam landen, ne? Könnt ihr noch? Okay. Bei mir geht es auch noch. Die Ehe ist der beste Ort, um meinem Gegenüber das Bestmögliche von mir zu geben. Willst du deiner zukünftigen Frau, deinem zukünftigen Mann das Beste geben oder nur die Reste geben? Stell dir vor, ich habe jetzt zwei fiktive Namen, okay? Also ich hoffe, jemand fühlt sich da jetzt nicht gekränkt durch dieses Beispiel. Susi und Tom sind bei einem romantischen Valentinstag, Erinnerung, morgen, Valentinstag. Manche von euch denken sich jetzt, oh nein, ich habe voll vergessen. Also die beiden sind bei einem romantischen Valentinstag, Candlelight Dinner, und dann kommen die bewegenden Worte von Tom. Liebe Susi, ich kann es kaum erwarten, dich, meine einzig wahre Liebe, zu heiraten. Und sei dir gewiss, ich hatte bereits 5 Frauen vor dir im Bett. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ist romantisch, oder? Boah, was wird sich die Susi denken? Oh, am besten, er erzählt mir ihre Namen und erzählt mir mehr von seinen bisherigen Geschichten. Oder wäre es nicht umso bedeutender, wenn Tom sagt, liebe Susi, ich habe mich dir, meiner einzig wahren Liebe, aufgehoben, um dir das Beste und nicht die Reste von mir zu geben. Weil auch wenn dir die Kultur, die Welt, in der du und ich leben, einredet, so nach dem Motto, was ist das schon, ist ja nur Sex. Ja, come on, sei nicht so prüde, sei nicht so konservativ, sei nicht so, wie interpretierst du überhaupt deine Bibel? Aber es hat eine Wirkung, ja. Interessanterweise sehen wir auch die Wirkung speziell in dem Bereich, wo es ungewollt ist, wo Missbrauch passiert, sehen wir umso mehr, was für eine Wirkung eigentlich Sexualität hat. Weil wenn du auf einer anderen Art und Weise Missbrauch erlebt hast, scharfe Worte wurden ausgesprochen, du wurdest geschlagen, dann ist das auch etwas, wo man nicht so gern drüber redet. Aber wenn du im sexuellen Bereich Missbrauch erlebt hast, da tut man sich sehr schwer, darüber zu reden, weil es das Intimste, das Kostbarste eigentlich überhaupt ist in deinem Leben, das verletzt worden ist. Die Frage ist, wie möchtest du deine Sexualität behandeln? Und vor allem, möchtest du deinem zukünftigen Gegenüber das Beste geben oder das Bestmögliche, jetzt wieder da, wo du gerade stehst, oder möchtest du nur die Reste geben, weil es eh schon wurscht ist? Aber es ist nicht wurscht. Auch wenn du da sitzt heute mit bereits gemachte Erfahrung und du denkst, ja, du hast leicht reden, Mensch. Ich bin schon lange nicht mehr eine Jungfrau. Aber auch da kannst du noch immer deine Reinheit bewahren oder deine Reinheit erneuern lassen. Auch da kann noch immer Jesus in dein Leben hineinwirken, dich auch von Bindungen übrigens lösen. Und auch da kannst du noch immer das Bestmögliche für deinen zukünftigen, deine zukünftige aufbewahren. Aber tatsächlich tief in uns, jetzt, wir haben noch gar nicht eine Bibelstelle zitiert, aber wenn wir ehrlich sind, in uns ist irgendwo so ein Bedürfnis nach Reinheit, oder? Ein Wunsch, dass eigentlich unser Zukünftiger, unsere Zukünftige nicht unbedingt 1000 Bettgeschichten vorweisen kann. Ist nicht so romantisch. Esther und ich, wir haben gewartet. Das war nicht einfach. Also wir haben gewartet, bis wir verheiratet waren. Das war manchmal echt herausfordernd. Deshalb der Ratschlag an alle, die das auch wollen, dass auch du da gut kommunizierst mit deiner Partnerin, deinem Partner und dass du dich auch nicht Situationen aussetzt, wo es sehr easy, sehr leicht ist, dann, dass es doch passiert. Weil diese Bindungen, von denen ich gesprochen habe, oder diese Hormonausschüttungen, die passieren auch vorher schon natürlich. Also nicht nur erst, wenn du mit jemandem schläfst. Auch vorher baut sich schon Bindung auf. Deswegen auch sehr gut, im Austausch zu sein darüber, wo die Grenzen sind. Weil wenn du nicht über deine Grenzen in deiner werdenden Beziehung sprichst, irgendwo wird dann mal was passieren, wo du dir dann im Nachhinein denkst, oh, eigentlich wollte ich das nicht so, aber es war gerade im Moment schwierig, die Grenzen einzuhalten. Redet darüber. Wenn ihr gerade am Daten seid, redet darüber. Wenn die Hochzeit kurz bevorsteht, redet darüber. Ist eigentlich ja, simpel, aber doch, redet darüber. Es ist Gottes Herzschlag, dass wir in Reinheit leben. Ich werde hier abkürzen und möchte eben zum Schluss nochmal die Frage stellen, möchtest du das Beste oder nur die Reste geben? Was hilft dir, dich aufzubewahren? Naja, überleg mal, was ist dein Konsum, was ist dein Intake, wo sind deine Versuchungen? Minimiere, verringere Versuchungen. Und das Zweite, umgib dich mit guten Freunden, die so wie du denken und wo du auch über deine Sexualität reden kannst. Ja. Natürlich als Mann ist nicht so gescheit, dich dann mit Frauen zu umgeben, die nicht deine zukünftige sind und dann über Sexualität zu reden, sondern besser mit dem gleichen Geschlecht. Ja. Muss man dazu sagen. Dritter Punkt und dann kommen wir schon zum Land. Ne? Drittes Argument, warum lohnt es sich zu warten? Warum lohnt es sich, das Sex innerhalb der Ehe zu leben? Weil ich Gott über alles liebe und seinen Willen tun möchte. Weil ich ihm Vertrauen schenke, dass er auch in diesem Bereich, den ich als postmoderner Mensch gerne ausklammere, weil er auch da das Beste für mich hat. Er hat das Beste für dich. Und du darfst ihm da vertrauen. Aber zum Schluss die Frage, und da darf ich schon mal Chanel auch auf die Bühne bitten, weil sie uns eine Story erzählen wird. Zum Schluss die Frage, ja was, wenn ich bereits Erfahrungen gesammelt habe oder vielleicht sogar verletzt worden bin? Ich möchte es so zusprechen, du kannst noch immer das Bestmögliche aus den gegebenen Umständen rausholen, wenn du dein Herz in diesem Bereich aufmachst gegenüber Jesus und ihn einlädst, dich heil zu machen, zu dir zu sprechen und dich da wiederherzustellen. Vielleicht oder tatsächlich kannst du nur einmal in deinem Leben Jungfrau sein, aber Jesus kann deine Reinheit wiederherstellen. Er kann es, er möchte es. Vielleicht auch heute Morgen. Der Heilige Geist kann dich von Seelenbindungen befreien, wo dich Erinnerungen plagen, vielleicht sogar in deiner bestehenden Ehe, wo dein Ehebett überfüllt ist und du denkst, oh Mann, das ist so mühsam. Ja, er kann dich da freimachen. Und zu guter Letzt, der Heilige Geist kann dein Herz heilen. Und Chanel wird euch jetzt eine Story aus ihrem Leben erzählen, wie sie da Gott erlebt hat.
Ja. Is this on? Yeah. So I will tell it in English, because it's a little complicated.
Ich werde es auf Englisch erzählen, weil es ein bisschen sonst schwieriger für mich ist.
Just a little bit about my background.
Nur ein klein wenig Hintergrundinformation.
My family was broken.
Ich komme aus einer zerbrochenen Familie.
My dad was a severe alcoholic.
Mein Papa war ein schwerer Alkoholiker.
He was homeless before the end of his life.
Er war obdachlos, bevor er dann sein Leben beendet hat.
And at 14 he died, my age.
Und als ich 14 war, starb er.
And that affected me my whole life.
Und das hat Einfluss auf mein ganzes Leben genommen.
I was severely insecure.
Ich war sowas von unsicher.
Severely.
Sowas von.
I was scared.
Ich hatte Angst.
From people.
Ich hatte Angst vor Menschen.
From myself.
Ich hatte Angst vor mir selbst.
Everything gave me fear.
Alles hat Angst in mir ausgelöst.
As soon as I started to grow as a young girl.
Und sobald ich dann älter wurde als junges Mädel,
I started getting attention from boys.
Begann es, dass ich Aufmerksamkeit von jungen Kerlen bekam, immer mehr bekam.
It was like dropping water on a very dry desert.
Und es hat sich so angefühlt, wie wenn Wasser in eine trockene Wüste hineinfällt.
And I sucked it up.
Und ich habe das aufgesaugt.
And that started a way of life for me at a young age.
Und so hat ein Lebenspfad oder ein Lifestyle schon sehr früh in meinem Leben begonnen.
Every boy that would give me attention, I went to.
Jeder Junge, der mir Aufmerksamkeit gab, genau dort bin ich hin.
And then began my relationship sexually.
Und dann begann ich sexuell aktiv zu werden.
Very young.
Sehr, sehr früh.
I can tell you now.
Ich kann dir jetzt sagen.
My life became like as thin as a sheet of paper.
Mein Leben, das wurde so dünn wie ein Blatt Papier.
My life was given to just anyone.
Ich habe mein Leben im Prinzip fast jedem gegeben.
When I finally came to the Lord.
Als ich dann schließlich zum Herrn kam.
That was the very first time.
Es war das erste Mal.
That I absolutely felt God's love.
Das war das erste Mal, dass ich wirklich Gottes Liebe erfahren konnte.
Every encounter that I had young,
jede Begegnung, die ich als junges Mädel hatte,
took life away from me.
Hat mir Leben geraubt.
So when God came,
als dann Gott kam,
he opened back up my life.
Hat er mein Leben neu geöffnet.
And it wasn't all at once.
Und es ist nicht alles auf einmal passiert.
Over time.
Über die Zeit.
God restored every bit of my life.
Über die Zeit hat Gott jeden Bereich, jeden Teil meines Lebens wiederhergestellt.
Every bit.
Jeden Bereich, jeden Teil meines Lebens.
Inside out.
Von innen nach außen, alles.
I can't say that enough.
Ich kann das nicht stark genug sagen.
This thin piece of paper going in and out of a shredder.
Dieses Papier, das so dünn war, that was going
in and out of a shredder for paper.
Dieses Papier wurde, yeah, sprichwörtlich zerschreddert.
God put it all back together.
Gott hat alles wieder zusammengefügt.
And I have a relationship with my husband.
Und ich habe eine Beziehung mit meinem Ehemann.
After a lot of work with God.
Nach sehr viel Zusammenarbeit mit Gott.
Is healthy.
Und diese Beziehung ist gesund.
We didn't bring the rest to our marital life.
Wir haben nicht die Reste in unsere Ehe gebracht.
We brought the best.
Wir haben das Beste in unsere Ehe
13
mitgebracht.
13 years.
13 Jahre.
We're thankful.
Wir sind so dankbar.
That God restores.
Dass Gott wiederherstellt.
If I would have come as a shredded thin piece of paper.
Wenn ich da so gekommen wäre als zerschreddertes, dünnes Blatt Papier,
then it would have been Gil's job,
dann wäre ich wirklich Gils Aufgabe
to put me back together
gewesen, dass er mich wieder zusammenfügt.
That's not God's plan.
Aber das ist nicht Gottes Plan.
A person doesn't do that for you.
Eine Person, ein Mensch kann das nicht für dich machen.
Only God can do that.
Nur Gott kann das für dich machen.
And he will, and he can.
Und er wird es und er kann es für dich machen. Hey, danke Chanel für deine Ehrlichkeit.